Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, vielen Dank für die Einführung, aber es ist eigentlich falsch, denn ich werde Ihnen nicht viel Spannendes berichten, sondern ich werde Ihnen die Aussicht auf den nächsten Urlaub verderben. Beginnen möchte ich mit etwas, was mir besonders gut gefallen hat. Google ist ja im Allgemeinen nicht so ganz mein großer Freund, wenn es darum geht, Medizin zu betreiben, aber das ist doch sehr hübsch. Man sieht hier die medialen Elefanten aus den medizinischen Mücken. Ja, und Sie sehen also hier solche Katastrophen wie das Year 2K oder SARS oder die Vogelinfluenza. Aber den Vogel wirklich abgeschossen, im wahrsten Sinne des Wortes, hat Ebola. Die mediale Aufmerksamkeit, die Ebola hervorgerufen hat, und das hat Google sehr schön analysiert, steht in überhaupt keinem Verhältnis zur tatsächlichen Bedeutung dieser Infektionskrankheit. Wenn Sie sich überlegen, ich habe zufällig gestern etwas nachgesehen, dass jedes Jahr noch immer 50.000 Kinder am Tetanus neonatorum sterben, dann ist diese Epidemie in Afrika, entschuldigen Sie, wenn ich das so salopp sage, ein Klacks. Beginnen wir aber mit Ebola. Sie wissen, dass es das an sich schon relativ lange gibt. Es gibt mehrere Spezies, wobei vor allem Zaire und Sudan Ebola diejenigen sind, die weiter verbreitet sind und auch für epidemische Ausbrüche verantwortlich waren. Alle sind natürlich, gelten als extrem infektiös und als Viren, die unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen nur gehandelt werden dürfen. Wir werden aber dann noch zeigen, dass das gar nicht so richtig ist. Wichtig ist, dass es noch immer Unklarheiten gibt in Bezug auf das Reservoir. Man vermutet heute sehr stark, dass es Fledermäuse sind. Fledermäuse werden Ihnen immer wieder auch im Rahmen meines Vortrages zur Kenntnis gebracht werden als Reservoir. Sie dürfen nicht vergessen, 20% der Säugetierpopulation der Welt sind Fledermäuse. Daher ist es auch kein Wunder, dass sie häufig als Reservoirwirte dienen. Was ganz wichtig ist bei Ebola ist, dass die Übertragung eine strenge ist. Das heißt, es gibt da nicht viele Übertragungswege, sondern nur den direkten Kontakt. Diese Geschichten wie mit der aerogenen Übertragung und so weiter sind schlicht ein Unfug. Und die Kontagiosität von Ebola ist gering. Die R0, die sogenannte Basisreproduktionsrate, sprich ein Erkrankter, wie viele weitere steckt da an im Schnitt, liegt nur bei 2. Wenn Sie sich das überlegen, mit Masern zum Beispiel, da liegt die Reproduktionsrate bei 20, 18 bis 20. Wir haben schon viele derartige Ausbrüche gehabt. Keiner allerdings, ich habe es ja in der Liste zusammengeschrieben, ist in der Größe mit dem derzeitigen vergleichbar. Das liegt aber einerseits daran, dass wir hier besonders arme Länder betroffen haben und drittens, dass wir 3 Länder betroffen haben, die alle 3 unterschiedliche größtenteils invalide Gesundheitsstrukturen haben, die noch dazu administrativ natürlich sehr schwer unter einen Hut zu bringen sind. Die Facts mit dem 7.01.2015, das sind also sozusagen schon die gesicherten Zahlen, sind, dass wir knapp über 20.000 Erkrankungsfälle haben und etwa 8.000 Tote. Es wird natürlich noch etwas mehr werden. Aber die epidemiologische Entwicklung zeigt auch, dass Exporte relativ selten waren. Sie sehen, nach Spanien, in die USA und ins UK sind Einzelfälle exportiert worden. Also diese dramatischen Szenarien, die am Anfang die Medien gezeichnet haben, dass Ebola uns sozusagen überrennen wird und eine globale Epidemie wird, sind schlicht ein Unfug. Wenn Sie sich jetzt die epidemiologische Entwicklung vom 10.04. anschauen, so sehen Sie an den kleinen roten und orangen Punkten, dass die Zahlen der Neuinfektionen enorm stark zurückgegangen sind und wir heute in einer Größenordnung liegen von, das ist also die roten Punkte sind die Infektionen in den letzten 7 Tagen, dass wir also in einer Größenordnung liegen zwischen, 6 bis 10 Fällen in den Hauptendemiegebieten. Das heißt, wir rechnen damit, dass die Epidemie früher oder später durch die ganz konventionellen Methoden des sogenannten Search and Containments, wie Sie das alles von Infektionskrankheiten kennen, letztlich zum Erlöschen kommen wird, so wie wir das auch bei den früheren Ausbrüchen gesehen haben. Trotzdem war es ein ganz wesentlicher Impetus, diese große Epidemie einmal vor Augen zu haben, dass uns das immer wieder passieren kann, dass man endlich die Entwicklung von vernünftigen Therapien und vor allem von Impfstoffen vorantreibt. Über die Therapien werde ich jetzt nicht sehr viel erzählen, das ist überall in jeder Zeitung gestanden, die humanisierten monoklonalen Antikörper, das sogenannte ZMAP-Gemisch, das man versucht hat, den Patienten zu geben, mit sehr wechselndem Erfolg. Die Letalität war ungefähr gleich hoch wie auch in der Natur, das heißt also sehr viel dürfte es nicht gebracht haben. Aber Was wesentlich ist, es sind Impfstoffkandidaten, die man teilweise schon im Labor gehabt hat, weitergetrieben worden in der Entwicklung. Und dazu möchte ich Ihnen nur kurz den in etwa Stand der Dinge sagen. Es sind im Wesentlichen zwei Impfstoffkandidaten, die jetzt bereits teilweise in Phase 3 Entwicklung sind, sprich, wo man also im Feld bereits die Effektivität überprüft. Das eine ist ein Schimpansen-Adenovirus. Man nimmt eins vom Schimpansen, weil das für den Menschen nicht pathogen ist. Das ist nicht vermehrungsfähig, das ist ein wesentlicher Punkt, aber es ist ein Lebendvirus sozusagen, das man als Vektor verwendet, und in diesen Vektor pflanzt man ein Oberflächenstrukturen, Glykoproteinstrukturen vom Ebola-Virus, sodass man also quasi das Adenovirus ausschauen lässt wie ein Ebola-Virus für unser Immunsystem, und wir können wunderbar dagegen Antikörper bilden. Die zweite Variante ist im Wesentlichen auch eine Vektorenvakzine, nur verwendet man hier das Vesikula-Stomatitis-Virus, das an sich durchaus ein pathogenes Potenzial hätte, aber man setzt in das Teil vom Genom, das für uns von Bedeutung ist, eben ebenfalls die Strukturen vom Ebola-Virus ein, die Oberflächenstrukturen, und erzeugt so ebenfalls ein sogenanntes chimerisches Virus, das wir zur Immunisierung verwenden. Ganz kurz nur, für das Schimpansen-Adenovirus gibt es auch schon erste Resultate aus der Phase 1. Das bedeutet, es gibt tatsächlich einen Proof of Concept, wie das so schön heißt. Man hat gezeigt, dass dieser Impfstoff ist gut immunogen. Sie sehen das hier gegen Saire-Glykoprotein, sind also von einer Vielzahl der Patienten Antikörper gebildet worden. Und auch eine Vielzahl der Patienten hat eine sogenannte zelluläre Immunreaktion gezeigt. Das ist uns deswegen wichtig, weil das darauf hindeutet, dass wir es mit einer Ausbildung eines immunologischen Gedächtnisses zu tun haben, was letztlich die Boosterfähigkeit für solche Impfstoffgaben unterstreicht. Also, der Weg ist der richtige. Das zweite noch zur Ergänzung, der RSV-Impfstoff, der letztlich so ursprünglich ausschaut, also so müssen Sie sich das Wildtyp VSV vorstellen, also das Vesikula-Stomatitis-Virus, und dann plötzlich schaut es aus, auf der Oberfläche wie ein Ebola-Virus, aber innen drinnen bleibt es natürlich ein Stomatitis-Virus. So viel zu Ebola. Ein zweiter wichtiger Erreger ist an sich ein, sagen wir mal, ein Verwandter eines alten Bekannten, das MERS-Coronavirus. Viele von Ihnen erinnern sich noch an eine mysteriöse Erkrankung, die im Jahr 2002 urplötzlich aus dem Nichts aufgetaucht ist. Einige tausend Erkrankungsfälle und fast knapp über 800 Todesfälle ausgelöst hat, nämlich SARS. Das war auch ein Coronavirus, das die Speziesbarriere auf den Menschen geschafft hat sozusagen. Damals hat man eine Reihe von tierischen Reservoiren angeschuldigt. Ganz klar ist es bis heute nicht. Und das ist aber ebenso plötzlich wieder verschwunden, wie es gekommen ist. Und alle haben sich gedacht, okay, das war eine einmalige Episode. Und plötzlich hat man im November 2012 über die Weltgesundheitsorganisation, über Global Alert and Response, wieder eine Meldung bekommen, dass wieder ein Coronavirus offenbar da ist, das eine ähnliche respiratorische Symptomatik auslöst wie das ursprüngliche SARS, aber diesmal doch etwas anders ist. Vor allem ist es ganz woanders. Es ist auf der saudi-arabischen Halbinsel, in Katar, in Saudi-Arabien. Es waren am Anfang kaum Sekundärfälle, dann plötzlich sind Sekundärfälle aufgetreten, wieder so wie es auch bei SARS war, unter dem medizinischen Personal, das sich nicht ausreichend geschützt hat, wie man erkannt hat, dass man durch ein vernünftiges Barrier Nursing es dazu bringen kann, dass man sich nicht ansteckt, ist man letztlich, hat man die Erkrankungszahl rasch eingedämmt. Und es war auch da das Reservoir ziemlich unklar, es sind dann Dromedare angeschuldigt worden, aber wieder ist man letztlich bei den Dromedaren so weit gekommen, dass sie nur die Zwischenwirte sind und letztlich das ursprüngliche Reservoir mit großer Wahrscheinlichkeit auch wieder Fledermauspopulationen sein dürften. Auch hier haben wir eine eigenartige Epidemiologie, es kommt mehr oder weniger in Wellen, diese MERS-Coronavirus, das war die erste große Welle, war wie gesagt in den ersten Monaten 2014, und wir haben auch jetzt wieder einen kleinen Erkrankungsgipfel im Jahr 2015 drinnen, aber insgesamt sehen Sie natürlich, dass die Erkrankungszahl, weil man jetzt den Feind sozusagen kennt, abgenommen hat. Die Exporte, weil das ein sehr gut erschlossenes Gebiet ist, wo die Leute auch schon sehr viel reisen, war natürlich sehr intensiv und vor allem auch nach Europa. Und so haben wir auch in Österreich einen entsprechenden Einzelfall gehabt, der Gott sei Dank glimpflich abgegangen ist. Hier noch einmal zum Ursprung. Man geht davon aus, dass also mit den Dromedaren die Infektion auf die saudi-arabische Halbinsel verschleppt wurde, aber dass also das ursprüngliche Reservat hier dieses nicht besonders hübsche Fledermaustier sein dürfte. Das ECDC, so wie auch alle anderen Seuchenbehörden, sehen eigentlich vom MERS-Coronavirus keine unmittelbare Gefahr ausgehend. Es scheint sehr stabil zu sein, es scheint nicht mutationsfreudig zu sein, es scheint sehr schwer von Mensch zu Mensch übertragbar zu sein. Das bedeutet, Einzelimporte werden weiterhin denkbar sein, aber eine flächige Ausbreitung ganz sicher nicht. Ganz ein anderes Kaliber ist die nächste Erkrankung, über die ich Ihnen erzählen möchte, Chikungunya. Die meisten brechen sich schon bei der Aussprache des Wortes die Zunge. Und ich kann mich gut erinnern, wie ich seinerzeit in Tropenmedizin in Hamburg ausgebildet worden bin, war das Thema Chikungunya genau eine halbe Seite lang. Also niemand hat davon Notiz genommen. Es ist aber so, dass es schon 52 beschrieben wurde, was übrigens nicht die erste Epidemie gewesen sein dürfte, sondern es gab eine flächendeckende Epidemie in Mittel- und Südamerika 1823, 1827. Damals hat man diese Infektion, und das wird ein Déjà-vu für Sie sein, als Dengue bezeichnet in Südamerika. Es wird hauptsächlich durch Stechmücken übertragen, durch tagaktive Aedes und Culex-Arten, und wir haben natürlich hauptsächlich die Ausbrüche nach der Regenzeit. Wenn man sich es von den Symptomen anschaut, es ist an sich eine primär relativ harmlose Erkrankung, es ist eine hochfieberhafte allgemeine Erkrankung, wobei der Patient deutlich mehr Probleme hat, mit seinem Krankheitsbild fertig zu werden, als es der Arzt hat, wenn er sich die Befunde anschaut, denn die Befunde sind im Vergleich zu der Schwere, der subjektiven Schwere des Krankheitsbildes relativ wenig verändert. Das einzig Teuflische an Chikungunya ist, dass nach Abklingen der akuten fibrilen Phase es in einem beträchtlichen Prozentsatz, und das schwankt ein bisschen je nach der genetischen Linie des Chikungunya-Virus, hier gibt es eine asiatische und eine Indian Ocean Line, dass nach dieser Infektion es sekundär zu Gelenksproblemen kommen kann, zu sehr starken Gelenkschmerzen kommen kann, die teilweise über Monate, ja über Jahre andauern und bis zu einer Invalidisierung des Betroffenen führen können. Und das ist natürlich dann in Wahrheit das Problem. Wenn Sie sich jetzt anschauen, wir haben auch hier als natürlichen Zyklus an sich einen sogenannten silvatischen Zyklus, wo also hier offenbar bestimmte Affenarten das Reservoir sind. Und gelegentlich kommt es, wir nennen das einen Spillover, ja, zu einer Übertragung auf den Menschen, während eben im silvatischen Zyklus eben bestimmte Mückenarten dominant sind in der Übertragung, sind es im urbanen Zyklus, also bei der Übertragung des Menschen, andere. Wir haben Aedes aegypti und auch Aedes albopictus. Ich komme auf das Thema Aedes albopictus noch kurz zu sprechen. Und wir haben auch hier eingeblendet die Basisreproduktionszahl, und Sie sehen, die ist, wenn entsprechende Mücken vorhanden sind, höher als bei Ebola, nämlich 3 bis 4. Nur zur Übersicht. Wir haben in den letzten 10 Jahren eine Reihe von Chikungunya-Ausbrüchen gehabt, unter anderem einen sehr großen Ausbruch auf La Réunion. Dort haben wir wertvolle Erkenntnisse gewonnen, nämlich erstens einmal, dass sich das Ding rasend schnell ausbreitet und von den etwas über 800.000 Einwohnern von La Réunion sind 266.000 an Chikungunya erkrankt. Und das war auch gleichzeitig der Punkt, ab dem die Epidemie zum Erlöschen gekommen ist. Und wir wissen heute, dass wir, um eine Epidemie zu verhindern, eine Durchseuchung der Bevölkerung von etwa 38% brauchen, 35-38%. Das bedeutet also, um eine Herdenimmunität durch eine Impfung zu erzeugen, müssten wir die Latte gar nicht besonders hochlegen. Und dann haben wir, wie gesagt, auch eine Riesenepidemie, zu der ich noch kurz Stellung nehmen möchte, im karibischen und im südamerikanischen Raum. Das hat ganz harmlos angefangen und hat vor allem primär die Dominikanische Republik betroffen. Das ist völlig untergegangen, weil damals die Ebola-Hysterie gerade am Höhepunkt war. Aber in der Dominikanischen Republik sind fast 500.000 Menschen an Chikungunya erkrankt und auch zahlreiche Touristen. Mittlerweile ist dort die Durchseuchung erreicht und die Epidemie ist wieder abgeklungen. Und von dort hat sich das Ganze langsam aber sicher ausgebreitet. Aber ich möchte Ihnen nur den Zeitrahmen hier zeigen. Sie sehen hier dunkel eingezeichnet die Verbreitungsgebiete Anfang Oktober. Und das war im Dezember. Ja? So schnell ist das gegangen. Und das CDC hat damals klar gesagt, im Dezember, hier haben wir bereits über 1 Million Erkrankungsfälle gehabt, das wird wahrscheinlich so weitergehen. Und das tut es auch im Moment, wenn auch in etwas abgeschwächter Form. Wie schaut das jetzt aus mit Europa? Müssen wir davor Angst haben? Denn wir haben erlebt im September 2007, und zwar durch die sogenannte Indian Ocean Line, also durch eine genetische, geringfügig veränderte Mutante des Chikungunya-Virus, die an Aedes albopictus adaptiert ist, während dem die asiatische Linie, die jetzt in der Karibik vorkommt, nur an Aedes aegypti adaptiert ist. Aber jene, die an Aedes albopictus adaptiert ist, die war für uns immer oder hat das Potenzial gehabt, für Europa gefährlich zu sein, denn wir haben große Gebiete in Europa, in denen Aedes albopictus heimisch ist. Und Sie haben gesehen, im September 2007 sind in Italien, in der Umgebung von Ravenna, autochthone Fälle von Chikungunya-Infektionen aufgetreten, die Gott sei Dank, weil es im September war, relativ rasch wieder erloschen sind, weil die Mückendichte weg war, in den Wintermonaten. Aber Sie sehen hier die Verbreitungsgebiete von Aedes albopictus in Europa und nicht nur in Italien haben wir ein großes Problem damit, sondern auch zum Beispiel in Südfrankreich. Wir haben also einerseits diesen Ausbruch gehabt, wir haben aber auch autochthone Chikungunya-Fälle in Südfrankreich, in Montpellier, im vergangenen Jahr gehabt. Das bedeutet, hier werden wir immer Gewehr bei Fuß stehen müssen und das ist eine Infektionskrankheit, die durchaus auch in Europa Fuß fassen könnte. Impfstoffe, auch hier hat man erst durch den Druck der laufenden Epidemie an sich Dinge, die bereits vorhanden waren, weiterentwickelt, wobei vor allem also die Amerikaner mit ihrer Lebendvakzine relativ weit sind, aber erwähnen möchte ich auch, dass ein österreichisches Spin-off von der seinerzeitigen Firma Intercell, Themis, hat eine geniale Vakzine konstruiert, nämlich basierend auf dem Masern, auf dem Impfmasernvirus als Vektor sozusagen einen Hybrid mit einem Chikungunya-Virus gemacht und damit in der Phase 1, das ist jetzt kürzlich publiziert worden, bereits sehr gute Erfolge im Hinblick auf die Immunogenität erzielt. Das heißt, auch hier, wenn ich von einem Horizont von 5 Jahren etwa ausgehe, wird man eine entsprechende Vakzine haben. Nur genauso wie bei Ebola wird es wahrscheinlich so sein, dass diese Impfstoffe dann für die nächste Epidemie relevant sein werden, aber nicht mehr für die gerade ablaufende. Und damit bin ich auch schon bei der nächsten wirklichen Emerging Infection, die eine Bedeutung hat in der Reisemedizin, so wie auch Chikungunya, nämlich Dengue. Dengue hat sich epidemiologisch rasant in den letzten Jahrzehnten entwickelt, hat, nachdem es ursprünglich im Rahmen des Malaria-Eradikationsprogramms, wo man mit Insektiziden gearbeitet hat und den Überträger extrem stark zurückgedrängt ist, ist in der Bedeutungslosigkeit verschwunden und hat aber dann blitzartig wieder die Welt erobert sozusagen. Und Sie sehen, das ist eine gewichtete Weltkarte, das ist nicht von mir schlecht kopiert, sondern es ist eine gewichtete Weltkarte, dass Sie also vor allem im südostasiatischen Raum und im südamerikanischen Raum riesige Epidemien und riesige Ausbrüche von Dengue-Virus-Infektionen hat. Und das, der Wellcome Trust, das Oxford-Institut, schätzt die jährliche Erkrankungszahl auf etwa 390 Millionen Menschen. Die offiziellen Zahlen von der WHO gehen von etwa der Hälfte aus. In Europa haben wir ebenfalls bereits mehrfach mit Dengue-Probleme bekommen. Wir haben gesehen, dass es autochthone Fälle an der Côte d'Azur gegeben hat. Wir haben sie in der Gegend von Dubrovnik gesehen. Wir haben einen weiteren Fall in Kroatien gesehen. Und dann haben wir einen großflächigen Ausbruch gehabt in Madeira, wo insgesamt 2000 autochthone Dengue-Fälle aufgetreten sind. Aber wie gesagt, wir haben hier in unseren Breiten Gott sei Dank das Glück, dass mit der kalten Jahreszeit diese Epidemien wieder erlöschen. Aber es zeigt uns unsere Verwundbarkeit in dieser Richtung an. Also die Migration in Europa kann hier durchaus auch infektionsepidemiologisch ein Problem werden. Auch hier ist man, was den Impfstoff betrifft, schon relativ weit. Auch hier ist es schon gelungen, einen sogenannten Proof of Concept zu machen. Hier haben wir nur ein besonderes Problem. Wir haben 4 Dengue-Serotypen und wenn Sie einen Impfstoff haben, so muss es Ihnen gelingen, gegen alle 4 Serotypen eine gleich gute Immunität zu induzieren. Denn wir kennen aus dem natürlichen Verlauf der Dengue-Virus-Infektionen, dass wenn Sie mit einer Dengue-Virus infiziert worden sind und diese Erkrankung überstanden haben, dann haben sie eine serotypenspezifische Immunität, die ihr ganzes Leben bleibt, aber erwerben mit dieser serotypenspezifischen Immunität eine erhöhte Vulnerabilität für die anderen Serotypen. Man bezeichnet das auch als ein Immun-Enhancement, weil die Antikörper, die von der Erstinfektion da sind, zwar das Virus der Zweitinfektion maskieren, aber nicht abtöten können. Und das ist also eine große Gefahr auch bei der Impfstoffherstellung, dass wenn Sie hier eine Imbalance in der Antikörperproduktion hervorrufen, dass Sie dann unter Umständen gegen den schlechter ausgebildeten, gegen die schlechter ausgebildete Immunität ein Enhancement erzielen. Also hat man vier solche chimerische Impfstoffe hergestellt, basierend auf dem Gelbfieberimpfvirus, also eine sehr elegante Methode, und hat das auch entsprechend bereits im Feld geprüft. Es gibt also zwei Phase 2b und eine Phase 3 Studie, hat gezeigt, es funktioniert, aber wir haben natürlich hier vor allem Probandenpopulationen, die schon einmal mit Flaviviren Kontakt gehabt haben. Die Immunogenität war da, aber sie war relativ bescheiden und es gibt das Problem, dass wir doch eine unterschiedliche Wirksamkeit gegen die verschiedenen Serotypen haben. Aber wir haben kein Sicherheitsproblem und das ist schon ein großer Fortschritt. Die geringe Wirksamkeit versucht man jetzt auf verschiedene Art und Weise zu erklären. Eins zum Beispiel, man hat gesehen, vor allem gegen Dengue 2 ist die Wirkung des Impfstoffes schlecht. Es könnte also sein, dass das Konstrukt, das Gelbfieber-Dengue-Konstrukt, das man gemacht hat, mit der Realität, also mit dem in der Zirkulation befindlichen Virus, nicht hundertprozentig antigenetisch übereinstimmt, sodass die da durch das Impfvirus induzierte Immunität nicht ausreichend neutralisierend gegen das Wildvirus ist. Dann die Frage ist, ob die Viremien tatsächlich balanciert sind. Also kurzum, es ist noch nach wie vor ein Problem und es ist ganz sicher so, dass dieser Impfstoff für die Reisemedizin niemals von Bedeutung sein wird, denn währenddem er in gebräunten Populationen, die also mit denen schon Kontakt gehabt haben, eine akzeptable Wirksamkeit entwickelt, so entwickelt er bei nicht gebräunten Personen eine Wirksamkeit von deutlich unter 40% und das ist einfach für eine Reiseimpfung zu wenig. Ja? Jetzt ein Klassiker. Sie kennen alle das Lied und Sie lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord und das gibt es noch immer. Ja? Sie ist noch immer aktiv. Sie wissen, es ist eine Zoonose. An sich hat man geglaubt, das ist kein Thema mehr. Sie wissen, dass es eine der Infektionskrankheiten der Menschheit schlechthin ist und dass sie letztlich im 14. Jahrhundert ein Drittel der europäischen Bevölkerung ausgerottet hat. Das hat nicht einmal die spanische Grippe geschafft. Wir haben aber heute noch viele Naturpestherde und das geht ein bisschen unter, weil man Pest heute auch behandeln kann. Wir haben zum Beispiel, einen der bekanntesten ist in Madagaskar, wo wir derzeit auch einen entsprechend großen Ausbruch haben mit 250 Erkrankungsfällen, ungefähr, es sind schon wieder ein bisschen mehr. Aber insgesamt haben wir pro Jahr etwa 1.000 bis 5.000 Fälle, unter anderem auch zum Beispiel in den USA Einzelfälle, ja, und auch in Kenia, in Südafrika, in Asien ist es wesentlich besser geworden in den letzten Jahren. Wir haben selten an sich humane Fälle, an sich nur bei Leuten, die sich gezielt in diesen Zyklus hineinbegeben, der zwischen Nager- und Pestfloh besteht, also bei Leuten, die zum Beispiel mit Wildtierhütung beschäftigt sind etc. oder bei extrem desolater sozialer Situation, wo halt die Nagerpopulationen dann überhand nehmen. Und wenn Sie sich die Epidemiologie anschauen, die vielen Naturpestherde, die es also gibt, und wenn Sie sich hier anschauen, vor allem was sich getan hat in Bezug auf die Epidemiologie der letzten Jahrzehnte, so sieht man, während in Asien noch in den 60er und 70er Jahren der Fokus waren für Pest, so ist es heute der afrikanische Raum geworden. Und hier wiederum vor allem Madagaskar. Während in Asien durch die Verbesserung der allgemeinen Situation, durch die Verbesserung der Lebensumstände der Bevölkerung, Pest eigentlich nur mehr in Einzelfällen sieht. Sie wissen das nur zur Abrundung, weil viele von Ihnen werden vielleicht vergessen haben, wie die Pest funktioniert. Kurze Inkubationszeit, wir haben drei Manifestationsformen. Die Bubonenpest, die Beulenpest ist die dominante Form. Pestseptikämie ist deutlich seltener und die Lungenpest als fatalste Form ist noch wesentlich seltener. Behandeln könnte man es gut mit Tetrazyklinen und das hat zum Beispiel bei Madagaskar durchaus den Vorteil, dass man Leuten, die wirklich eine Pestgefährdung sehen, weil sie zum Beispiel in Entwicklungshilfeprojekten genau in dieser Region sind, mit Doxycyclin eine Prophylaxe gegen die Pest und gegen die Malaria gleich parallel geben kann, was durchaus seine Vorteile haben kann. Ansonsten, wie gesagt, wäre das Antibiotikum der Wahl, übrigens das Streptomycin, das man bei uns nicht mehr bekommt. Zuletzt, der Klassiker darf nicht fehlen, ein paar Worte zur Malaria-Epidemiologie. Und hier hat sich auch viel getan. Wir haben, ich habe Ihnen hier gegenübergestellt vom World Malaria Report die Zahlen von 1995 und von 2014. Und Sie sehen auf den ersten Blick, dass die klinischen Fälle von Malaria deutlich weniger als die Hälfte geworden sind und die Todesfälle auf ein Drittel von früher zurückgegangen sind. Und das liegt einzig und allein daran, dass man bedeutend mehr Fokus auf die Malaria-Bekämpfung, das Programm Rollback Malaria von der WHO ist hier zu erwähnen, gelegt hat und auch mehr Mittel zur Verfügung gestellt hat für diese Bekämpfung. Hier ist neben der Weltbank auch die Bill und Melinda Gates Stiftung zu erwähnen, die sehr viel Geld hineinpumpt. Und sieh an, mit der Verteilung von Moskitonetzen mit Imprägnierten hat man sehr viel erreichen können. Sie sehen hier in der Grafik angedeutet, wie sich die Entwicklung der Mittel in den letzten 10 Jahren entwickelt hat. Und Sie sehen, Geld wiederum regiert also auch hier sozusagen die Welt. Die Endemiegebiete von 2014, Sie sind hier also auch aufgeschlüsselt in Bezug auf ihre Übertragungsintensität. Die intensivste Übertragung findet nach wie vor in Subsahara-Afrika statt, in ganz kleinen Gebieten Südamerikas und in kleinen Gebieten Südostasiens. Ansonsten sehen Sie, blassen die Gebiete langsam aber sicher ab, was darauf hindeutet, dass die Zahl der Malariafälle pro 1000 Personen Population doch sehr, sehr stark zurückgegangen ist. Und man sieht das hier sehr schön, zwischen 2000 und 2013, die Veränderung hat sich vor allem am südamerikanischen Raum und im südostasiatischen Raum abgespielt. Da haben wir teilweise einen Rückgang der Malariafälle um 75% und mehr. Und viele Länder, wie zum Beispiel auch Indien, hat einen insgesamten Rückgang in einer Größenordnung zwischen 50% und 75%. Also hier tut man schon sehr, sehr viel. Das ist auch letztlich ein Spiegel dessen, was wir bei den importierten Malariazahlen sehen. Was mich dabei wirklich stört, sind die vorläufigen Zahlen aus dem Jahr 2014, wo wir plötzlich wieder quasi den Status haben, den wir 2001 gehabt haben. Diese Zahlen habe ich erst letzte Woche erfahren vom Robert-Koch-Institut. Plötzlich haben wir hier einen Ausreißer. Es gibt noch keine Analyse, aber ansonsten sieht man sehr deutlich, in den letzten 10 Jahren ist der Anteil, also sind die importierten Malariazahlen eigentlich kontinuierlich zurückgegangen und haben sich dann stabilisiert auf einem Niveau von etwa 550 Fällen, ja, wobei auch die Speziesverteilung relativ gleich geblieben ist. Was sich aber grundsätzlich verändert hat, ist der Personenkreis, der Malaria importiert. Und das ist ein wichtiger Hinweis. Früher war Malaria eine typische touristische Infektion und eine Infektion von Expatriates. Heute ist es eine typische Infektion der sogenannten VFRs, Visiting Friends and Relatives. Das sind Personen mit einem Migrationshintergrund, die in ihre alte Heimat fahren und daher keine Risikoperzeption haben und gar nicht auch für eine reisemedizinische Beratung kommen. Und auf diese Personengruppe, und deswegen zeige ich auch diese Statistik, ist in der Zukunft ganz besonders Augenmerk zu legen und Fokus zu legen, denn sie müssen wir erstens einmal rekrutieren für die reisemedizinische Beratung und zweitens, wir müssen sie überzeugen, dass das was Wichtiges ist. Sie sehen hier die Zahlen für Österreich, da habe ich noch keine Zahlen von 2014, ich habe es aber erfragt, es sind 72 Fälle, also auch hier haben wir dasselbe Tendenz wie in Deutschland, plötzlich wieder ein Jahr, das ein Ausreißer ist. Aus dem ergibt sich auch, und das wissen Sie alle, die jährlichen Empfehlungen zur Malaria-Prophylaxe, die wir mit Deutschland und der Schweiz abgeglichen haben, somit eine sehr homogene Empfehlung eigentlich in diesen drei Ländern haben. Die einzige wesentliche Veränderung, die sich im Jahr 2015 ergibt, ist, dass man das Chloroquin endgültig gänzlich aus der Malaria, in dem Fall Selbstbehandlung, herausnimmt und auch durch Malarone ersetzt und dass auch einige kleine Teile in Südostasien, zum Beispiel Lombok, das früher Gebiet für Malaria-Prophylaxe war, aus diesem Bereich herausnimmt und in das sogenannte Notfall-Selbstmedikation hineinnimmt. Noch sind viele Fragen ungelöst, aber trotzdem hoffe ich, dass ich Ihnen ein bisschen einen Überblick geben konnte und ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.